Ich möchte heute gerne weiter fortfahren, über das Thema zu sprechen, die sieben Bedürfnisse Gottes und uns Menschen. Und das sind, wie gesagt, sieben Bedürfnisse, die Gott in uns Menschen hineingelegt hat und die sich auch in ihm selber wiederfinden. Warum? Die Bibel sagt, wir sind nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Und hier habt ihr nochmal diese sieben Bedürfnisse im Einzelnen. Es ist immer wichtig, dass wir uns das nochmal kurz vor Augen führen. Die erste, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Jeder möchte geliebt und angenommen sein von uns. Und das Interessante ist, Gott möchte auch geliebt sein und angenommen sein von uns. Bedeutsam zu sein, Bedeutsames für andere weiterzugeben. Das Gefühl zu haben, ich bin wichtig, aber nicht um der Wichtigkeit selber willen, sondern ich habe etwas, womit ich einen anderen zum Segen werde, ist damit eigentlich gemeint. Und dieses Gefühl haben wir tief in uns alle. Und wir haben als drittes Erfolg. Wir möchten gerne in dem, was wir tun, auch erfolgreich sein. Und das ist nichts Schlimmes, es ist nichts Schlechtes. Gott hat uns so ausgerichtet, weil er auch in dem, was er tut, erfolgreich ist. Gott ist erfolgreich in dem, was er tut. Und Erfolg ist nicht eine Idee des Feindes Gottes, Erfolg ist eine Idee Gottes. Viertens, da haben wir letztens drüber gesprochen, schön zu sein. Schönheit kommt von Gott. Gott ist schön und Gott möchte, dass du schön bist, äußerlich und innerlich. Faszinierendes und Erstaunliches und Wundersames zu erleben, darüber wollen wir heute sprechen, mit ganzem Herzen leidenschaftlich für etwas zu sein und Intimität ohne Angst vor Verletzung und Zurückweisung zu erfahren. Darüber werden wir dann nächstes Mal reden. Was wir verstehen müssen, ist einfach, wir sind nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Und das bedeutet, dass diese sieben Bedürfnisse auch in einer völligen Harmonie und Ordnung in Gott selber angelegt sind. In Gott sind diese sieben Bedürfnisse nicht korrumpiert wie bei uns Menschen. Wenn wir zum Beispiel davon reden, Erfolg zu haben, wenn Gott sagt, ich bin erfolgreich, dann ist es nicht wie wenn ein Ackermann von der Deutschen Bank sein Victory-Zeichen hochhält, weil er mal wieder abgezockt hat irgendwie. Ne? So. Was sehr, sehr wichtig ist auch zu verstehen, irgendwie jetzt geht's doch, ist auch nochmal diese Negativliste. Wenn wir diese sieben Bedürfnisse anschauen und hören, dann spüren wir auch manchmal oft in uns so das Negative. Und es ist wichtig, dass wir uns darüber auch im Klaren sind. Da haben wir mal so die Aufzählung, ne? Geliebt zu sein. Da gibt es genauso auch die Stimme, die dir sagt, das ist selbstsüchtig, du bist selbstsüchtig. Erfolg zu haben, du bist erfolgsgeil. Bedeutsam zu sein, das ist Anmaßung. Schön zu sein, das ist Hochmut. Faszinierendes erleben zu wollen, du bist ein Schwärmer, du stehst nicht mit den Füßen im Leben. Leidenschaftlich für etwas zu sein, du bist einseitig, du bist fanatisch. Intimität ohne Angst zu erfahren, du bist völlig naiv. Hey, sowas gibt's heute nicht mehr. So. Und diese Negativliste ist sehr, sehr wichtig, dass wir sie auch verstehen. Woher kommt diese Negativliste? Zum einen redet dir der Feind Gottes diese Dinge ein. Der Feind Gottes möchte nicht, dass du diese sieben Bedürfnisse als Bedürfnisse identifizierst, die dir Gott geschenkt hat. Weil wenn du das verstehst und darin erfolgreich lebst, wird dein Leben enorm an Lebensqualität zunehmen. Und wenn du diese Bedürfnisse ablehnst, dann wirst du einen Mangel an Lebensqualität erfahren. So, deswegen redet der Feind Gottes uns auch gerne ein, dass diese Bedürfnisse gefährlich sind. So beraubt er zum Beispiel viele Christen einer gesunden Entwicklung zu glücklichen und reifen Menschen. Ich habe es letztes Mal schon kurz gesagt, am Thema Schönheit. Religion versucht, äußere Schönheit zu zerstören. Religion versucht, äußere Schönheit zu zerstören. Warum? Weil Religion nie lernen will und auch nicht will, dass Menschen lernen, mit guten Dingen angemessen umzugehen. Und hinter Religion steckt niemals Gott und sein Herz, hinter Religion steckt immer der Feind Gottes. Jede Form von Religiosität kommt vom Feind Gottes und nicht von Gott selber. Und Religion wird Menschen nie dahin führen, in Freiheit und in Mündigkeit. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Freiheit und Mündigkeit heißt, du beginnst, Gott möchte, dass du lernst, mit Gaben und mit Dingen, die er dir gibt, umzugehen. Und Religion funktioniert ganz anders. Religion sagt, ich verbiete dir das, fass es nicht einmal an. Aber du lernst nicht, du wirst nicht mündig, du wirst nie erwachsen. Und das ist niemals, niemals die Absicht Gottes. Und ein religiöser Mensch ist lieber unmündig, weil er Angst hat vor dem Missbrauch der Gaben. Und es ist einfacher zu sagen, zum Beispiel gibt es ja oft bei Christen die Frage, ja, Christen trinken kein Alkohol. Ne? Ja, warum nicht? Ja, Alkohol ist gefährlich. Ne? Mein Vater war ein Trinker und der war ein Trinker und der war ein Trinker und die halbe Welt war ein Alkoholiker und deswegen trinken wir kein Alkohol. Ne? Das ist alles richtig, aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Du findest nirgendwo ein Alkoholverbot in der Bibel, nirgendwo. Aber du findest in der Bibel einen ganz klaren Hinweis, dass wir lernen sollen, uns von keinen Sachen gefangen nehmen zu lassen. Paulus sagt, es ist uns nichts verboten, aber soll uns nichts gefangen nehmen. Und das bedeutet, dass wir lernen müssen, mit Freiheiten, die Gott uns geben möchte, auch angemessen umzugehen. Und das ist schwierig. Das erfordert Einsatz. Das erfordert auch mal auf die Schnauze fallen und wieder aufzustehen. Und das wollen viele nicht gerne. Und für viele ist es einfacher zu sagen, ich verkneife mir das. Ich komme mit einem Verbot besser klar. Es mag Leute geben, für die es gut ist, abstinent zu leben. Ganz klar, okay, das ist auch richtig so. Aber ich kann nicht sagen, weil ich damit ein Problem habe, darf jeder andere auch nicht mehr. Das ist nicht das Wesen Gottes. Gott möchte dich und mich zu mündigen Menschen erziehen. Deswegen hat er uns diese ganzen Bedürfnisse geschenkt. Und so auch das Bedürfnis, schön zu sein. Gott möchte, dass du schön bist, dass du dich schön machst. Für ihn, für die Menschen. Weil wenn ein Mensch dich anschaut, er sieht deine Schönheit, dann sieht er nämlich dort auch das Abbild Gottes in dir. Und ich rede jetzt hier nicht dass wir jetzt uns alle, wir Männer schminken uns auch und wir laufen nur noch in Armani-Roben rum, sondern ich rede von der Form von Schönheit, die jedem von uns gegeben ist und die wir akzentuieren und unterstreichen können, dass wir etwas Ordentliches aus uns machen. Und damit bist du du bist das Ebenbild Gottes und Menschen sehen dich und sagen, wow. Und ich rede hier von innerer und äußerer Schönheit, ja? So, und Religion versucht das zu zerstören. Und das ist die Negativliste. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott schenkt dir diese Dinge. Und Gott möchte, dass du in einem Prozess lernst, angemessen mit den Bedürfnissen, die er in dich hineingelegt hat, umzugehen. Das Zweite ist, dass wir natürlich oft auch durch unsere gefallene Natur erleben, wie wir diesen Bedürfnissen oft in einer falschen Weise nachgehen und sie auf falschen Wegen zu befriedigen versuchen. Und so werden diese Bedürfnisse oft selber das Ziel unseres Strebens und manchmal sogar unser Gott. Zum Beispiel erfolgreich zu sein. Wir möchten denn am Schluss den Erfolg nur noch, weil Erfolg uns nämlich Macht über Menschen, Einfluss über Menschen und Anerkennung von Menschen bringt. Und die Gefahr ist dann, dass wir den Erfolg nur noch suchen, weil er etwas in uns befriedigt, was eigentlich Gott befriedigen möchte. So, das ist der falsche Weg dann. Aber weil es einen falschen Weg gibt, heißt das noch lange nicht, dass es nicht auch einen richtigen Weg gibt. Der richtige Weg ist, dass Gott sagt, ich will, dass du erfolgreich bist, ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein erfolgreicher Hausfrau, ein erfolgreicher Schüler. A, zu meiner Ehre. B, dass du mit dem Erfolg, den du hast, anderen zum Segen wirst. Gott gibt uns auch Erfolg, damit wir für andere zum Segen werden. Jesus war höchst erfolgreich in dem, was er tat. Und er tat es, er sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich vielen diene. So, und das Richtige ist, dass wir lernen, erfolgreich zu sein in dem, was wir tun, damit wir anderen ein Segen sein können und damit wir ein Zeugnis für Gottes Exzellenz sind. Wir sind kein Zeugnis, wenn wir nicht erfolgreich sind für Gott. Ich rede nicht davon, wir alle haben einen Prozess zu durchlaufen, ganz klar. Wir alle lernen und Erfolg ist relativ. Erfolgreich zu sein heißt nicht, ich muss auf meinem Konto so und so viele Millionen Euro haben. Du kannst mit einem sehr geringen Einkommen höchst erfolgreich sein, ne? Wenn dein Herz stimmt, wenn du in dem lebst, was Gott dir an Fähigkeiten und Gaben gegeben hat. Ne? Aber es gibt Leute, denen hat Gott viel mehr anvertraut und die lassen ihre Gaben einfach schlampig liegen. Die kümmern sich nicht um ihren Charakter, die kümmern sich nicht darum, dass sie vorankommen. Die nehmen die Gelegenheiten, die Gott ihnen gibt, nicht wahr und das ist kein Zeugnis dann. Damit bist du kein Zeugnis. Aber wenn du mit dem, was Gott dir gegeben hast, wucherst, das sind diese Pfunde, dann bist du erfolgreich. Und du ehrst Gott damit. Der richtige Weg ist, dass wir die Gaben, die Bedürfnisse, die Gott uns gibt, meistern und zur Ehre Gottes anwenden. Amen. Erfolg für Gott zu suchen und zu haben, bedeutet, ihm und den Menschen damit zu dienen. Josef zum Beispiel war höchst erfolgreich, aber war erfolgreich und hat den Menschen in Ägypten gedient. Er hat sie mit seinem Erfolg vor einer Hungerkatastrophe gerettet. Er hat sein eigenes Volk gerettet. Und er sah seinen ganzen Erfolg im Hinblick auf andere. Und das ist der Erfolg, den Gott in uns möchte. Wenn wir das nicht wollen, dann gleichen wir diesem Mann, von dem Jesus gesagt hat, er hat drei Dienern Talente, Geld gegeben. Und er sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und als sie zurückkommen, haben zwei Diener wunderbar gehandelt damit, Gewinn erwirtschaftet. Und einer kommt und sagt, schau mal, da habe ich das Geld, das du mir gegeben hast, ich habe es vergraben. Ich hatte Angst, du bist streng und ich habe Angst, dass es mir geklaut wird. Ich habe Angst, dass ich falsch investiere und das verliere. Schau mal, hier hast du es wieder zurück. War ich nicht schlau? Und anstatt ein Lob, kriegt er einen riesen Tadel, wird abgestraft. Und Jesus sagt, hättest du es wenigstens den Bankern gegeben, ne? Der Deutschen Bank, die hätte was draus gemacht, ne? Die hätten die Betriebsrenten gekürzt. Ne? Jetzt wäre ich politisch. Okay, das radieren wir wieder raus. Okay. Aber was Jesus uns damit sagen will, ist, wenn ich sage, diese Bedürfnisse sind mir zu gefährlich, ich will nicht schön sein, ich will nicht erfolgreich sein, ich will das nicht, dann nimmst du Pfunde, die Gott dir gibt. Und weißt du, was du damit machst? Du vergräbst sie. Und wenn Gott wiederkommt, sagst du, schau Gott, ich habe mit diesen hässlichen Sachen, wo ja so Furchtbares passieren könnte, nichts gemacht. Und ich habe deswegen auch nicht gesündigt. Ne? Und Gott wird dich nicht belohnen dafür. Überhaupt nicht. Aber es ist okay, wenn du sagst, ich nehme das in die Hand. Und du machst dabei Fehler. Du fällst auf die Schnauze. Du versagst. Du schießt übers Ziel hinaus. Überhaupt kein Problem für Gott. Dafür gibt es Gnade. Und da lernt uns Gott, der bringt uns schon wieder auf die richtige Ziellinie zurück, dass wir lernen, in einer richtigen Weise voranzugehen. Du wirst nur durch Fehler lernen. Wenn du Fehler vermeiden wirst, wirst du es zu nichts bringen. Zum erfolgreich sein gehört Fehler machen dazu. Ohne Fehler wirst du niemals erfolgreich. Und das ist das, was wir begreifen müssen, wenn es um die Bedürfnisse geht, die Gott in uns hineingelegt hat. Gebrauche diese Bedürfnisse. Setz sie in deinem Leben um und du wirst Fehler machen dabei. Aber hab keine Angst vor den Fehlern. Für die Fehler ist Jesus gestorben. Und er wird dich aufheben. Und du wirst lernen daraus. Und du wirst die Fehler irgendwann nicht mehr machen. Und du wirst erfolgreich sein. Wir wollen heute über die Schönheit. Es ist einfach, lese es nochmal zu Hause durch, Hoheslied 4,1. Wie Gott zur Schönheit steht. Das ist einfach sagenhaft und toll. Weiß nicht, was da los ist. Okay. Ich möchte heute mit euch über das Thema faszinierendes, erstaunliches und wundersames Erleben reden. Irgendwie muss ich jetzt nur gucken, dass ich das hier mit dem komischen Ding hier. Stellt man sich hier weiter vor, an euch, an euren Tisch rankomme. Gell? Ah, jetzt, okay. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum lieben wir Männer, die Frauen wahrscheinlich auch, warum lieben wir Abenteuer? Wer liebt Abenteuer? Wer liebt keine Abenteuer? Wer ist neutral? Ja, ja. Warum lieben wir Abenteuer? Warum sind wir fasziniert von außergewöhnlichen Dingen? Wo wir denken, oh, was ist das? Wow, oh. Kennst du das Gefühl? Ich kenne das. Das ist etwas, wo Gott ganz stark in mir ausgeprägt hat. Das Verlangen nach faszinierenden, außergewöhnlichen, ganz neuen, tollen Sachen. Danke für den Kommentar, Rainer. Oder wer war das? Adohine. Okay. Warum lieben wir es zu staunen? Ich weiß noch, als damals, ach, vor vielen Jahren, bin ich 47, da war ich noch, was weiß ich, 14, wie dieser Mose-Film rauskam, wie sich das Meer teilte und wie wir im Kino alle, oh, nur heute ist das schon billig gemacht, gell? Aber nehmen wir mal Herr der Ringe, ne? Wie haben wir da gestaunt im Kino alle? Warum hassen wir Langeweile und Eintönigkeit? Warum ist das so? Wer hasst Langeweile und Eintönigkeit? Ihr wärt sonst nicht hier, wenn es langweilig wäre und eintönig. Ne? Wir hatten das Bild mal auf unserer Homepage, ne? Und dann haben sich dann einige Leute beschwert, dass das doch zu stark schwarz-weiß porträtiert wäre auf die Kirchen. Ne? Aber so ist es halt mal. Ne? Aber die Frage ist, Gott hat uns so gemacht. Wir haben in uns ein Verlangen nach Faszination, uns zu wundern, zu staunen. Wir haben in uns ein Verlangen nach Abenteuern. Und wir leben in einer Zeit, wo das sehr häufig auch durch die Welt, in der wir leben, alles zugebaggert ist. Und das Wichtige ist, dass wir erkennen, Gott hat das in dich hineingelegt. Gott hat genau das in dich hineingelegt. Es ist das Herz Gottes, was in dir schlägt. Es ist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Gott selber ist fasziniert. Gott selber liebt es zu staunen. Ich werde nachher sagen, über was er staunt und fasziniert ist. Und Gott möchte, dass du staunst, dass du dich wunderst. Auf uns wartet etwas Unglaubliches. Ich habe ja gesagt letztes Mal, das ist hier nur Gottes Führungsakademie, unser Leben. Wir sind hier in der Schule. Das eigentliche Leben beginnt erst noch. Und da kriegst du den Mund Millionen Jahre Verstaunen nicht mehr zu. Das kann ich dir schon jetzt versprechen. Absolut. Und deswegen hat Gott uns auch so gemacht. Wir sind nicht alle Indiana Jones. Wir sind nicht alle Rambo und nicht alle Arnold Schwarzeneggers. Manche sind ein bisschen ängstlicher und manche ein bisschen zurückhaltender. Aber trotzdem, selbst wenn du eine eher zurückhaltende, ängstliche Natur bist, tief in dir schlägt das Herz eines Abenteurers. Tief in dir hast du Sehnsucht nach neuen, außergewöhnlichen Dingen. Und da möchte ich dir heute sagen, das kommt vom Herrn. Unterdrückt es nicht. Darum sind wir begeistert, wenn wir von Heilungen hören. Sind begeistert, wenn wir hören von großartigen Aufbrüchen Gottes. Lass dich nicht zum Schwärmer abstempeln. Ja? Es ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, auch dass wir darüber begeistert sein dürfen. In Hollywood hat man schon lange erkannt, dass wir Menschen so ticken. Hollywood, die Dreamfabrik der Welt, die Traumfabrik, in der diese Träume wahrgemacht werden, hat dieses Bedürfnis erkannt, zu einem Milliardenmarkt gemacht. Durch Filme sind wir immer mehr in der Lage, diese Sehnsucht zu artikulieren und auch für einen kurzen Moment zu stillen. Ich gehe gern ins Kino und ich sage es ganz offen, ich gehe gern ins Kino, weil das einfach toll ist. Da sitze ich rein, dann kann ich staunen. Ja? Aber ich weiß, dass das nicht alles ist. Das ist ein Abglanz. Silvia sagt es mal, das ist doch alles ein Abglanz. Ne? Aber ich gehe gern in den Abglanz. Wer liebt es denn nicht, hineinzuschauen in eine völlig neue, faszinierende Welt von Kreaturen, Landschaften, Dimensionen, die völlig außerhalb unseres Lebens liegen. Wie war es denn, als jetzt eben Herr der Ringe kam? Wie haben wir gestaunt und haben geguckt über die Viecher, die Gestalten, die Landschaften, alles, was da war. Also mir ging es jedenfalls so, oh. Und ich war begeistert, als ich begriff, Gott hat dieses Staunen ein Stück weit auch in mich hineingelebt. Tief in dir lebt ein Held, der darauf wartet, geweckt zu werden. Weil der, der dich geschaffen hat, auch ein Held ist. Und dieses Bedürfnis in dir, dieses Verlangen zu staunen, fasziniert zu sein, hat Gott in dich hineingelegt, weil vor dir eine Zukunft liegt, die staunend, faszinierend, unglaublich und begeisternd sein wird. Gott hat uns geschaffen, für ihn und mit ihm Außergewöhnliches zu erleben und Außergewöhnliches auch zu tun. Außergewöhnliches zu tun. Gott hat dich auch hier schon geschaffen, dass du mit ihm Außergewöhnliches tust. Und wir sind eigentlich nicht dazu geschaffen, so kleine graue Einheitsmäuse zu sein. Die schön in Reihen Glied laufen, jeden Tag kleine Rechtecke malen, alle gleich lang, gleich hoch. Sondern mit Gott sollen wir Abenteuer bestehen. Mit Gott sollen wir vorangehen. Es gibt für mich einen Held in der Bibel, den ich immer wieder mag. Und das ist Kaleb. Kaleb ist so ein bisschen mein Vorbild in der Bibel. Kaleb, in Josua 14,10 war er 85 Jahre alt. Das Land war weitgehend eingenommen, das Land Kanaan von den Israeliten. Und nun kommt Kaleb zu Josua und sagt, hey Josua, hier gibt es noch einen Deal, der nicht abgeschlossen ist zwischen dir, mir und Gott. Und er sagt, und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er es mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und ihr erinnert euch, in dieser Zeit waren Josua und Kaleb die Einzigen, die gesagt haben, wir können das Land erobern. Und alle anderen haben gesagt, wir werden umkommen bei dem Versuch. Und Gott hat gesagt, weil ein anderer Geist in den beiden ist, werden sie in das Land hineinkommen, der Rest nicht. Und Kaleb sagt, und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt zu kämpfen und außen einzuziehen. So gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tage, denn du hast es gehört am selben Tag, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Das heißt dort sogar bis an den Himmel befestigt. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie es der Herr zugesagt hat. Das ist ein Held Gottes. Ich meine, er kommt nicht her und sagt, hey, gib mir mal ein Erbteil. Ich bin jetzt ein alter Mann, 85, Josua, du weißt, jetzt muss ich langsam mal mein Rheuma und meine Arthritis und Gicht. Gib mir doch einfach so eine Landecke, wo keine Feinde mehr sind und wo alles schön ruhig ist, am besten am Strand irgendwo. Er sucht sich das übelste und das härteste und das gefährlichste Gebiet raus, das noch übrig war, nämlich den Gebirgszug, auf dem die Anakiter, die Riesen lebten. Er sagt, gib mir das Stück Land, das will ich für mich. Ich habe keine Angst. Und mit meinem Gott werde ich das schaffen. Weißt du, Gott hat Kaleb so gemacht, um Heldentaten und Abenteuer zu seiner Ehre und zum Nutzen des Volkes zu bestehen. Und tief in dir lebt auch dieser Geist von Kaleb. Tief in dir hat Gott diese Sehnsucht nach Abenteuern, nach Eroberungen reingelegt. Und es sind Umstände gekommen, es sind Menschen gekommen, es sind Gedanken gekommen, wo das mehr und mehr über dir zugebügelt wurde. Wo man dir gesagt hat, das funktioniert nicht, das kannst du nicht, das bist du nicht und schau dich doch mal an, das kannst du gar nicht erwarten von dir und Gott wird dir da nicht helfen. Aber das ist eine Lüge. Tief in dir bist du fähig dazu. Bist du fähig dazu, dieses Land einzunehmen, das Gott vor dir ausgebreitet hat. Und auf dich wartet ein Gebirgszug. Auf dich wartet ein Land, das du und nur du erobern kannst in deinem Leben. Gott möchte aus dir einen Helden und Abenteurer machen, für die Taten und Herausforderungen, für die du zubereitet wurdest. Und du sollst mal lernen, wieder neu in dich hineinzuhören, wo diese Sehnsucht leise immer noch schwingt. Und du sollst lernen, diese Sehnsucht wieder anzufachen, denn sie kommt von Gott. Sie hat er in dich hineingelegt, dieses Bedürfnis nach Großartigem, dieses Bedürfnis, dass Dinge passieren. Ich werde immer ganz kribbelig, wenn es zu lange ruhig ist, wenn nichts passiert, ne? Ich merke oft immer, es ist wirklich wahr, wenn man rastet, rostet man auch ganz schnell. Und voranzugehen, das ist das Beste, was du machen kannst. Und so eine heilige Unruhe, die ist gar nicht mal so schlecht. Es muss nicht jeder so unruhig sein wie ich, davon rede ich gar nicht. Es gibt auch Leute, die sind noch viel unruhiger als ich. Aber da ist etwas, was Gott in dich hineingelegt hat, und davon rede ich. Und das, du weißt, was es ist, du weißt es ganz genau. Aber was du erleben wirst, ist, dass der Feind Gottes durch andere Menschen oder Einschüchterung versucht, genau dieses Bedürfnis in dir zu bekämpfen, zu dämpfen und herunterzudrücken. David hat es erlebt. Als er jung war, ein Hirtenjunge war und er sah, dass Israel von Goliath herausgefordert wurde, war er bereit zu sagen, ich folge diesem Drängen, diesem Ruf Gottes in mir, ein Held zu sein, etwas Erstaunliches, etwas Wunderbares zu tun, zu erleben. Ich kämpfe gegen diesen Mann. Und der Erste, der sich gegen ihn aufwirft, war sein eigener ältester Bruder. Der sagt, wer bist du eigentlich? Und du willst ja hier nur eine Schau abziehen und du bist ein Großmaul und was hast du eigentlich hier verloren? Der Zweite, der es versucht zu verhindern, war Saul, der zu ihm sagt, ja, aber du bist gar kein Kriegsmann und er ist von Jugend an ein trainierter Kriegsmann, du bist doch nur ein armer kleiner Hirtenjunge. Wenn du dich schon umbringen willst, dann zieh doch wenigstens meine Rüstung an. Sondern das ist etwas, das ist synonym, exemplarisch dafür, was mit uns oft passiert, was vielen euch passiert ist. Da ist jemand gekommen, hat gesagt, du schaffst es nicht, du packst es nicht, zieh meine Rüstung an. Und viele haben gehorcht und haben zugehört und sind zurückgegangen, wieder ins Glied zurückgetreten, ins Glied der Gleichförmigkeit, der Eintönigkeit. Und tief in dir brennt ein Verlangen, das Gott in dich hineingelegt hat. Lass nicht zu, wenn Gott dich klar führt, zurückzuweichen. Ich rede hier nicht von irgendwelchen Irrsinnsaktionen. Weißt du, was mich an David begeistert? Dass er, bevor er Goliath erschlagen hatte, hat er nämlich schon ein paar Orden hängen gehabt an seiner Brust. Er hat Löwen und Bären getötet. Und das für mich, Gott ist so toll in der Bibel, auch was er beschreibt. Ja? Es gibt ja manchmal so Freaks, die dann kommen und sagen, ja, hey, ich werde jetzt hier die Stadt erobern. Und die kriegen ihr ganzes Leben nicht gebacken und nicht auf die Reihe. Ne? So, ich gucke immer gerne, wenn jemand mit einer großen Taktik und einen großen Plan und der großen Attacke kommen möchte, frage ich mal gerne, hey, was sind denn deine Löwen und Bären? Zeig mir doch mal dein Bändel mit den Löwen und Bären, der hier an deiner Brust hängt. Und dann, wenn ich die sehe, dann habe ich auch das Gefühl, wow, das ist jemand, der hat auch den Nerv und die Kraft, das zu tun. So, und fang einfach an mit den Löwen und Bären. Und dann wird es weitergehen. Aber tief in uns sehnen wir uns nach diesen außergewöhnlichen Dingen, die uns in tiefes Staunen versetzen. Und das sind die Heldentaten, die wir mit Gott erleben. Und wenn wir sehen, wie wir durchbrechen mit ihm. Nichts ist schöner, wenn du mit ihm durchgebrochen bist. Oh, und du bist so richtig, das ist gewaltig. Ne? Das ist natürlich manchmal echt ein Nervenkitzel. Aber da müssen wir durch. Okay, es gibt aber auch einen Negativpart, natürlich. Der Negativpart dazu ist Sensationslust. Aber deswegen ist es trotzdem von Gott in dich hineingelegt worden. Und nur weil es einen Negativpart gibt, ist es nicht schlecht. Amen. Gott hat uns Menschen gemacht und wir Menschen haben versagt. Aber deswegen hat Gott nicht gesagt, der Mensch taugt nichts, ich schmeiß ihn weg. Ne? Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hört und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ich kann dich nur immer und immer und immer wieder ermutigen, lerne, lerne, lerne darüber nachzudenken, was auf dich wartet. Lerne darüber zu meditieren, was auf dich wartet. Das ist der beste Weg, rauszukommen aus deiner grauen Eintönigkeit. Du bist ein König, eine Königin, ein Priester in den Augen Gottes. Du wirst auf seinem Thron sitzen, von Ewigkeit zu Ewigkeit mit ihm herrschen. Du gehörst zu seinem Haushalt. Wir haben keine Ahnung, was das bedeutet. Und deswegen sagt auch Paulus in diesem apostolischen Gebet, er möge euch die Augen öffnen, erleuchtetes Herz geben, damit ihr die Höhe, Tiefe, Breite, die ganze Dimensionalität der Herrlichkeit Gottes, die euch geschenkt worden ist, schon jetzt erkennen könnt. Darum sagt Paulus, trachte nach dem, was oben ist und nicht nach dem, was hier unten ist. Aber die meisten Christen, die leben, sind so verwurzelt in ihrem kleinen, erbärmlichen Leben hier, dass sie kaum Zeit haben, sich über ihre Berufung Gedanken zu machen. Und für viele Christen ist Leben nur surviving the game. Hoffentlich schaffe ich es in den nächsten Tag hinein. Und Gott hat dich dafür nicht berufen. Gott hat dich dafür nicht berufen. Du bist zu viel mehr berufen. In Prediger 3,11 heißt es, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und das ist genau dieses Sehnen, was du spürst. Dieses Verlangen nach Staunen, nach wundersamen Dingen, nach großartigen Dingen. Tief in dir kannst du sie spüren, diese Berufung. Kannst du spüren, wo es hingehen wird. Und der Feind hat es bei vielen zugeschüttet, zugemüllt und so eine richtige Ladung Dreck draufgelegt. Und Gott möchte diesen Dreck von deiner Windschutzscheibe runterholen. Die Bibel sagt uns, das Staunen, was ganz natürlich ist. Jesus sagt, denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt ihm alles, was er selber tut, und er wird ihm noch viel größere Wunder tun lassen, so dass ihr staunen werdet. Jesus will, dass du staunst. Staunen kommt von Gott. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus, und als er die Zeichen, großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Es kommt von Gott. Gott möchte, dass wir außer uns geraten vor lauter Staunen und gucken, was er tun kann. Es ist nichts Negatives, es ist nichts Schlechtes. Es kommt von Gott. Du bist kein Sensationslüstling, kein sensationsgeiler Mensch, wenn du staunen möchtest. Es ist etwas, was Gott in dich hineingelegt hat. Gottes Wille ist, dass wir ein Verlangen für das Übernatürliche haben, das von ihm herkommt. Wir müssen uns dafür nicht schämen und nicht Schwärmer nennen lassen. Gott will, dass wir selber immer mehr in das Leben des Übernatürlichen mit ihm hineinkommen. Darum sagt Jesus auch, ihr werdet größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Das ist Gottes Wille. Natürlich gibt es eine andere Seite. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Der Feind Gottes weiß, dass wir für das Übernatürliche anzusprechen sind. Er weiß es ganz genau. Und dass unser Herz sich sehnt nach erstaunlichen, wundersamen Dingen. Und deswegen wird er auch definitiv diese Dinge gegen uns missbrauchen. So in der zu erwartenden endzeitlichen Verführung. Dort sagt Paulus ja ganz klar, seht euch vor, mit der Hilfe des Teufels wird der Antichrist Taten vollbringen, über die man staunen wird. Und doch ist alles durch und durch verlogen. Das ist der andere Side-Effekt des Staunens. Menschen sind offen für das Okkulte, Esoterische und Spirituelle. Diese Dinge ziehen an, weil sie ein ganz tiefes Bedürfnis in uns Menschen befriedigen. Aber das Entscheidende ist, dieses Bedürfnis kommt nicht vom Teufel, es kommt von Gott. Und der Teufel versucht eben, seinen Dreck da reinzukippen in diese offene Tür. Aber deswegen ist es nicht schlecht. Warum sind die Menschen heutzutage so offen für Esoterik, für Okkultismus? Weil sie tief in sich spüren, dass sie spirituelle Wesen sind, dass sie mehr sind als nur Fleisch und Blut. Selbst der härteste Atheist spürt tief in sich die Ewigkeit, spürt tief in sich, dass da mehr ist als das, was wir nur mit den Augen sehen, mit den Händen betasten können. Jeder Mensch spürt es. Und deswegen übt es eine so große Faszination aus. Das ist, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Wir sind so geschaffen. Und deswegen müssen wir jetzt nicht sagen, das müssen wir alles unterlassen, nur weil da Gefahren lauern. Wir müssen lernen, mit den Gefahren umzugehen. Und dafür hat Gott Vorsorge getroffen. Natürlich gelangen einige an falsche Türen, geraten in Bindungen des Okkulten und Dämonischen. Auch Christen, muss man sagen. Es gibt manche Christen, die kämpfen mehr mit Dämonen, als dass sie Beziehung mit Jesus haben. Das ist krank. Das ist absolut krank. Jesus sagt, dass diese Mächte besiegt sind. Und das müssen wir begreifen. Und das, was Silvia vorhin gesagt hat, wir müssen viel mehr lernen, ihn kennenzulernen. Und wenn wir ihn kennen, dann interessieren mich diese ganzen Fufi-Dämonen einen Dreck. Das ist kein Hochmut, keine Arroganz, es ist die Wahrheit. Und nur weil es dieses Dämonische gibt, werden wir unser Verlangen, das wir haben, nach dem Übernatürlichen nicht abschaffen und wegzuerklären. Ja? Nur weil wir Angst haben, verführt zu werden. Das ist der falsche Weg. Gottes Wille ist es nicht. Gott will, dass wir mit seinen Gaben umgehen. Gott will trotz allem Risiko, dass wir lernen, zu unterscheiden und reif zu werden. Und diese Reife müssen wir durch den Gebrauch aller Gaben erlernen. Und nochmal, du wirst dabei hinfallen. Aber du wirst, und das verspricht dir die Bibel, auch wieder aufstehen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht doch immer wieder auf. Im Hebräerbrief sagt Paulus was Interessantes. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Was ist denn das Ziel? Die durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Wie kriegt man geübte Sinne, um Gutes und Böses zu unterscheiden? Indem man sich in der Materie bewegt, indem ich lebe, indem ich es ausprobiere, auch mal hinfallen, Fehler mache, aber dadurch werde ich geübt. Schau dir mal bitte dieses Bild an. Was siehst du da? Sag's mal laut. Laut. Gefahr durch ein Hai. Wer sieht es noch? Heb doch mal die Hände hoch. Okay, gut. Wer sieht was anderes? Laut. Ein Delfin. Wer ist es? Die Daniela. Okay, wer noch? Du siehst einen Wal. Okay. Ist interessant, ne? Merkt ihr was? Ich muss erst mal hingehen, um zu sehen, was es ist. Und wenn er mir ein Bein abbeißt. Ne? Okay. Ja? Bitte? Ein Hai? Also wir lösen das Rätsel einfach auf. Es ist ein Delfin. Das ist ein Delfin. Aber merkt ihr was? Durch den Gebrauch geübte Sinne. Und genauso ist es auch mit den ganzen Gaben, mit diesen übernatürlichen Dingen. Nur durch den Gebrauch kriegst du geübte Sinne. Nur durch den Gebrauch kriegst du geübte Sinne. Indem du dich in dem bewegst, was Gott dir gegeben hat, bekommst du geübte Sinne. Du wirst keinen geübten Sinn bekommen, wenn du dich mit der Materie nicht beschäftigst. Die meisten haben deswegen gesagt, ein Hai, sie haben die Flosse gesehen, oben, und ein Hai hat eine Flosse oben, ne? Aber ein Hai hat eine dreieckige Flosse und nicht so eine gebogene Flosse. Ein Hai hat hinten hier auch nochmal eine Flosse und hat einen ganz anderen Fluke, ne? Flosse hinten. Aber das kannst du nur erkennen, wenn du dich damit beschäftigst. Zweiter Vers. Jesus sagt, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Du musst keine Angst haben, dass du über den Weg fasziniert zu sein, hilflos in den Schlingen des Teufels dich verhedderst. Du musst nicht permanent gegen Dämonen kämpfen, überhaupt nicht. Jesus sagt, die sind besiegt. Beschäftige dich mit mir, dann kriegst du geübte Sinne und schau auf mich und dann wirst du sicher sein vor diesen Dingen. Jesus hat uns Schutz verheißen über alle Macht des Feindes. Und es ist kein Grund, dieses Verlangen, das Gott in uns hineingelegt hat, zu staunen, Wundersames erleben zu wollen, zu blockieren, zu sagen, ich habe Angst, dass ich dadurch ins Okkulte reinkomme. Ich möchte zum Abschluss kommen. Was ist das Gegenüber Gottes? Wo staunt Gott? Wo ist Gott erstaunt und möchte Wundersames erleben. Es geht um dich und mich. Im Hohenlied heißt es, du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut, du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen. Was es die Bibel sagen möchte, ist, dass es Gott in höchstes Erstaunen versetzt, dich zu beobachten, wie du auf ihn reagierst. Dass es ihn in höchstes Erstaunen versetzt, wie du auf ihn reagierst. Ich habe in der ersten Predigt in dieser Serie darüber gesprochen, wo Petrus sagt, ihr habt ihn nicht gesehen und liebt ihn doch. Niemand von euch hier im Raum hat Jesus je gesehen, aber die meisten kommen Sonntag für Sonntag hierher und zeigen durch ihr Kommen, dass sie ihn lieben. Ich meine, du könntest ja diese Zeit auch locker vorm Fernseher verbringen, Kaffee trinken, dich entspannen, ins Kino gehen, ne? Alles Mögliche machen. Stattdessen hockst du hier in dieser ollen Halle und in diesem hässlichen Gottesdienst, ne? Siehst diesem blöden Prediger zu. Ne? Ich wollte ein bisschen was aus euch rauskitzeln, okay. Gott ist total begeistert, dass du hier bist. Es erstaunt ihn. Und die Engel staunen und fragen sich, warum kommen die eigentlich hierher? Das ist ja unglaublich. Gott ist erstaunt, wenn er in dein Leben reinguckt, wo du manchmal in kleinen Dingen treu bist und sagst, das mache ich nicht. Ich möchte Jesus nicht verletzen. Ich bleibe standhaft. Gestern hat mir mein Sohn erzählt, wie er sich in einer Situation, wo es um eine Beziehung ging, wie er da einfach standhaft war. Ich war so stolz auf ihn. Und ich hab gedacht, wow, das ist das. So reagiert Gott auf uns. Gott sieht, was es uns kostet. Gott sieht, wie schwer wir manchmal uns tun, zu überwinden. Und deswegen weiß er, wie teuer das ist. Und er sitzt und staunt über uns. Er ist restlos erstaunt über uns. Er wundert sich. Denn Gott hat einen freien Willen gegeben. Du bist kein Zombie, der einfach nur so funktioniert. So, und deswegen versetzt du und ich das Herz Gottes in Erstaunen, in Wunder. Der Himmel wundert sich darüber. Die Bibel sagt, dass es die Engel gelüstet hat, Anteil zu haben an dem, was hier geschieht. Es ist etwas so Kostbares, das wir gar nicht verstehen. Und du denkst vielleicht, naja, Gott und ich, ja, Gott guckt so auf mich herab, aber Gott guckt nicht auf dich herab. Er ist begeistert von dir. Wenn wir nur ahnen würden, ich wünsche mir selber noch viel mehr, zu begreifen, was für einen Wert jeder Einzelne hier im Raum in den Augen Gottes hat. Wie kostbar dein Geist in den Augen Gottes ist. Wie kostbar jedes noch so kleine Ja in den Augen Gottes ist, das du für ihn abgibst. Jede noch so kleine Tat, jeden Euro, den du vielleicht ins Opfer reinwirfst, weil es aus Liebe geschieht. Wo die Engel sagen, schau mal, hey, der wirft das letzte Geld da rein. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Wieso macht er das? Und wir meinen immer so, ja Gott, ist ja so ganz cool, der sieht ja alles vorher und das ist alles schon klar. Ne? Aber wir müssen lernen, dass Gott viel, viel, viel emotionaler ist. Darum bist du nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, damit wir verstehen, wie Gott fühlt. Paulus sagt, wir haben den Geist Gottes in uns, dass wir können die Tiefen Gottheit, die Tiefen der Gottheit verstehen, heißt es im Korintherbrief. Weil der Geist Gottes in uns lebt. Und da müssen wir uns mal beschäftigen mit. Und dann wirst du ein anderes Gottesbild bekommen. Und die meisten leiden darunter, dass sie ein falsches Gottesbild haben. Die zweite Offenbarung, wo Gott sich an sich selber fasziniert ist, da bin ich zutiefst überzeugt, ist die Schöpfung. Wer von euch ist Konstrukteur? Wer stellt irgendwas her? Wer konstruiert was? Okay, das sind doch schon ein paar Ingenieure, denke ich doch. Ne? So. Wer von euch ist Designer? Designer, okay, da ist noch jemand und noch jemand. Wer von euch stellt überhaupt Dinge her, die funktionieren müssen? Einige, ne? Wie begeistert bist du, wenn du etwas hergestellt hast und das klappt? Du bist doch toll, voll begeistert, ne? ein Werkstück gebaut hast, Friedrich, ne, eine Maschine entworfen hast, die läuft, da bist du doch total begeistert. Ne? Du könntest stundenlang zugucken. Also wenn ich ein Programm entworfen habe und es funktioniert, dann bin ich total begeistert. Ne? Kannst du dir vorstellen, dass Gott auch begeistert ist über seine Schöpfung? Dieser simple Satz, und Gott sah alles an und sagte, es ist sehr gut. Ich glaube, dass er begeistert war. Gary Wiens hat es mal gesagt, er saß wohl wie ein Kind. Da gibt es eine CD von ihm, wo er sagt, er glaubt, dass man sieht so im Weltall, da gibt es bestimmte kosmische Explosionen, da kann man nicht erklären, die geschehen in einer ganz merkwürdigen Abfolge, wie wenn einer ein Feuerwerk abbrennt. Und er hat den Eindruck, dass Gott da sitzt und sagt, lass es uns nochmal machen. Nochmal machen, nochmal machen. Wir müssen lernen, Gott viel mehr durch die Brille unserer eigenen Identität zu betrachten. Damit tun wir Gott nicht runterreißen. Aber warum heißt es denn, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind? Was ist denn das Ebenbild? Ich glaube nicht so sehr meine Haarfarbe oder meine Frisur, und auch nicht meine Sünde, aber wie ich fühle, wie ich empfinde, wie ich wahrnehme, wie Dinge auf mich wirken. Und das sind genau diese Bedürfnisse. Das ist die Ebenbildlichkeit Gottes. Wie ich mich dran freuen kann an Dingen, die ich schaffe und die dann funktionieren. Wenn der Tom hier den Sound abmischt, glaubt er, ist jedes Mal glücklich, wenn alles klappt. Dann freut er sich einfach. By the way, das ist Tom, der hilft uns seit einem Monat bald, hier ein bisschen noch unseren Sound noch mehr zu verbessern. Danke, Tom. Und ja, gebt mal einen Beifall. Und Gott ist fasziniert von dem, was er geschaffen hat. Und das Schönste und Größte und Komplizierteste, was er geschaffen hat, das bist du. Und er schaut dich immer und immer wieder an. Und er sagt wahrscheinlich selber, ich kann es kaum glauben. Ich habe mich total selber übertroffen. Und er guckt immer wieder, immer wieder. Wer von euch hat einen Garten? Wer freut sich im Frühjahr, wenn du alles im Winter sauber geputzt hast, ausgesät hast und es ist dann rausgekommen? Stehst dann nicht auch in deinem Garten, guckst ihn an? Und bist total begeistert von deinem Garten und gehst hinten durch, vorne rum und die Seite und nochmal und von da und bist total begeistert von deinem Garten. Warum? Könntest du sagen, naja, ist doch klar, logisch, ne? Ich habe alles geplant, jetzt muss es auch so kommen. Ne? Das habe ja ich gemacht. Ne? Aber genauso ist Gott begeistert von dir und von mir und von seiner Schöpfung. Die Bibel ist voll von Versen, wo es davon heißt, dass Gott sich freut an den Werken seiner Hände. Begeistert zu sein. Das ist ein Attribut Gottes und das hast du bekommen. Es lebt in dir. Gott hat uns an all dem Anteil gegeben. Wir müssen lernen, dass diese Sehnsüchte in ihm, in uns von ihm kommen. Und sie sind nicht negativ. Und ich möchte damit abschließen, Leute, vieles von diesen Dingen ist in uns zugedeckelt worden, von Freunden, von Menschen, die deine Träume zerstört haben. Und zu viele sind zurückgefahren auf einen Durchschnitt, der sie tief im Herzen unzufrieden und melancholisch macht. Und Gott möchte heute Abend, dass du weißt, wozu du berufen bist. Und das wollen wir auch jetzt zum Schluss noch machen. Wir wollen beten. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt, welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Kannst du mal die Egon, wo ist denn der Egon? Die CD mit der suggestiven Musik, da wo die Tränen kommen, immer weißt. Ich freue mich dann immer, wenn die Musik kommt, Egon, und wenn die Leute dann hoffnungslos weinen. Das ist eine der neuen, weiß, schneeweiß wie Schneewittchen. Ministry. Ja, lass einfach durchlaufen. Lehn dich einfach mal entspannt zurück und erlaub Gott einfach mal an dein Herz ranzukommen. Trachte nach dem, was oben ist und nicht nach dem, was unten ist. Ich möchte einfach mal, dass du vielleicht auch mal im Geist mal deine Flügel ausbreitest. Den Staub abschüttelst, der sich festgesetzt hat auf deinen Visionen, auf deinen Träumen, auf deinem Leben. Und dass du wie ein Adler nach oben steigst. Und dass du lernst, wieder das Leben, das Gott dir geschenkt hat, aus der Warte Gottes zu sehen. Und nicht aus deiner eigenen Definition oder wie es Menschen für dich definiert haben. Vater, ich bete, dass du mit dem Heiligen Geist kommst jetzt, dass du uns dienst. Herr, ich bete, dass du uns die Flügel des Adlers gibst heute Abend. Herr, dass du das Feuer der Begeisterung, des Staunens, des Wunderns neu in uns anzündest. Des Begeistertseins für dich, für deine Werke, für die Zukunft, die du für uns bereitet hast, Vater. Heb unser Angesicht hoch, Vater, dass wir lernen, was es heißt, nach oben zu schauen und nicht mehr nach unten. Jesus, du hast uns erhoben mit dir, weit erhoben. Das Wort sagt uns, dass wir schon jetzt mit dir zur Rechten der Herrlichkeit Gottes sitzen, eingesetzt sind. Vater, wir danken dir für die Zeit hier, in der du uns jetzt ausbildest, in der du uns fähig machst und zubereitest für das, was kommen wird. Danke, dass wir deine Kinder geworden sind. Und ich möchte dich auffordern, lass dir deine Begeisterung, Faszination, das Verlangen nach mehr nicht mehr nehmen. Hol es dir in dem Wissen, dass Gott es alles in dich hineingelegt hat, wieder zurück. Trenn dich von Haltungen, inneren Lügen, den Behauptungen von Menschen, den Festlegungen, die du auf dich selber gelegt hast. Und fang heute Abend an einen Prozess der Erneuerung zu gehen. Es ist ein Prozess, es geschieht nicht von heute auf morgen. Und fang heute an, in einen Prozess einzusteigen, in dem du dein Denken erneuerst, dein Herz erneuerst, neu begreifst, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich habe heute Mittag schon gespürt, dass Gott heute Abend die Helden neu erwecken möchte. Die Helden. Und ich möchte dich einfach bitten, wir schauen nicht rum, dass wenn du spürst, ich bin ein Held und ich bin vielleicht gefesselt oder ich komme nicht richtig los oder ich möchte noch weiterkommen und da sind Träume, die sind verschüttet gegangen, da sind Visionen, über die ist der Grauschleier drüber gekommen. Steh einfach auf jetzt und zeig das Gott an. Dass du aufstehen möchtest gegen deine Umstände. Dass du aufstehen möchtest gegen Behauptungen, gegen Festlegungen. Dass du heute Abend einen Prozess eintreten möchtest, in dem Gott neu in dir Begeisterung, Staunen, Wundern und Herrlichkeit wecken kann. Schäm dich nicht. Schäm dich nicht, ich stehe auch, ich stehe. Wenn ich jetzt sitzen würde, täte ich auch aufstehen. Ich möchte mehr. Ich habe Hunger nach viel, viel mehr. Jesus, und ich möchte dich jetzt bitten, dass du selber durch die Reihe gehst, jedem Einzelnen deine Hände auflegst, deine Liebe aussprichst. Und ich möchte dir sagen, jeder, der hier steht, Gott ist total begeistert von dir. Er schaut nicht auf den Staub, der auf deiner Windschutzscheibe ist. Er schaut nicht auf die Schwächen. Aber er freut sich, dass du heute Abend ihm vertraust. Und er wird das Feuer dieses Heldentums wieder neu in dir anblasen. Vater, ich bete, dass du dienst. Nur du alleine kannst es tun. Wir brauchen keine Psych-Ups, Hype-Ups, keine Psychotricks. Vater, ich bete, dass du anfängst heute Abend ganz, ganz neu. Wir wollen wieder Helden werden. Wir wollen wieder begeistert sein, Vater. Wir wollen Löwen und Bären erlegen in deinem Namen. Wir wollen das Gebirge ersteigen, Vater, in dem die Riesen wohnen, vor dem wir uns gefürchtet haben. Wir wollen neu erkennen, dass mit dir kein Ding unmöglich ist, Vater. Wir wollen uns nicht schämen, dass wir begeisterte Menschen sind für dich, Herr. Dass wir einen Hunger haben nach Herrlichkeit, nach Großartigem. Vater, wir wollen aussprechen, dass wir uns noch viel mehr danach sehnen, deine Herrlichkeit auch hier in diesen Räumen zu sehen, Vater. Wie du heilst, wie du befreist, wiederherstellst, Leben von Grund auf veränderst, Vater. Situationen von dem Boden auf die Füße stellst. Kein Ding ist dir unmöglich, Vater. Wollen das heute Abend neu bekennen vor dir. Neu bekennen vor dir. Empfang es heute Abend neu. Heiliger Geist, komm, blas den Staub von der Windschutzscheibe. Hör auf, in den Rückspiegel zu schauen. Schau wieder durch die Scheibe nach vorne. Schau nach vorne. Deine besten Tage liegen vor dir. Komm, Heiliger Geist, wir beten. Komm. Du bist der Geist, der Erneuerung schenkt. Stärke unser Herz. Mach uns kühl. Verändere uns heute Abend. Bleibe auf uns. Nimm uns an die Hand. Und spür, wie Gott viele Träume heute Abend neu erweckt. Und für viele wird der heutige Abend ein ganz neuer Startpunkt sein. Ein ganz neuer Startpunkt sein. Du wirst dein Schiff losmachen. Und es wird den Hafen verlassen, in dem es so lange festgebunden war. Und du wirst wieder Mut haben, das Segel straff und hart in den Wind zu setzen. Du wirst die Stürme nicht mehr fürchten da draußen. Er wird es tun. Hab keine Angst. Du musst dich auch nicht abkrampfen diese Woche. Er wird es tun. Er wird dich ergreifen. Und er ist so begeistert von dir. So begeistert von dir. Und da ist keiner zu klein oder zu gering. Denn Gott sieht dich anders, als Menschen dich sehen. Er sieht, was du kannst. Er sieht, was in dir ist. Und er weiß, wo du treu bist, wo er dich vielleicht über weniges gesetzt hat. Aber das zählt. Oh, wir danken dir, Jesus. Wir danken dir für deine Güte und Treue. Vater, so nehmen wir uns jetzt an deine Hand in die kommende Woche. Wir beten um Segen, Vater, dass du bei uns bist in dem, was wir zu tun haben. Oh Herr, erbarm dich über uns. Vater, lass uns in dieser Woche erlaube uns, Schritte in die richtige Richtung zu tun. Lass uns in Neues hineingehen diese Woche, Vater. Lass uns die Hand wieder an den Pflug legen, Jesus, und nach vorne schauen. Vater, lass uns das Schwert des Glaubens wieder neu ergreifen, wo es eingerostet ist. Lass ziehen dein Wort, Vater. An deinen Namen vorangehen, Jesus. Wir beten darum. Herr, ich bete, dass du unsere Angehörigen segnest in dieser Woche. Ich bete, dass du uns segnest, Vater, in unseren Verantwortlichkeiten im Geschäft.